Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die mit Blick auf diesen großen Bildschirm da vorne eine interessante Sendung zu werden verspricht, weil wir die seltene Gelegenheit haben, mit zwei Kollegen zu sprechen, die die Entwicklungen der letzten Tage in Kiew und in Moskau aus wirklich allernächster Nähe mitgekriegt haben. Und über die Frederik Pleitgen, der am vergangenen Samstag, glaube ich, von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens am Sonntag durchgehend im Kreml war, sagt, das war ein Krimi. Und über die Paul Ronsheimer, der zur selben Zeit in Kiew war und der ist eine Nervenkrimi nennt, also ähnliche Bezeichnung, sagt, Diplomatie hat sich vollkommen verändert. Zelensky hat innerhalb von Sekunden oder Minuten auf Trump reagiert. Das ist typisch für die Art und Weise, wie Politik heute offensichtlich funktioniert. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Ja, und die Frage, ob es endlich Frieden in der Ukraine gibt, hat auch großen Einfluss auf die deutsche Migrationspolitik. Und wir wollen diesen Mann fragen, ob das, was wir jetzt gerade sehen, ob das der Paradigmenwechsel ist, den Merz und andere sehr deutlich angekündigt haben. Dazu muss man wissen, er selbst war als Journalist vor ein paar Tagen plötzlich mittendrin, als er darüber berichtete, dass Zurückweisungen an den deutschen Grenzen künftig auf der Basis einer juristischen Notlage stattfinden, was Merz wenig später dementierte. Er dagegen hat diese Meldung nicht zurückgenommen, bis heute nicht, sondern sagt, das Spiel, das gerade politisch läuft, ist Notlage umsetzen, aber nicht darüber reden. Die Frage ist nur, kann ein Land, kann Deutschland der ganzen Welt vermitteln, dass es jetzt zurückweist, ohne dass es SPD-Linke mitkriegen? Das ist eine gute Frage. Herzlich willkommen. Und heute ganz besonders, weil er Geburtstag hat, Robin Alexander. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und es ist interessant, was dieser Mann dazu sagt, der damals in den entscheidenden Jahren 2015, 2016 deutscher Innenminister war und der damals aus verschiedenen Gründen, über die wir heute vielleicht noch sprechen werden, die Grenzen nicht geschlossen hat. Paradigmenwechsel, sagt er. Paradigmenwechsel ist mir ein zu großes Wort. Da klingt einer skeptisch mit Blick auf diese neue Asylpolitik. Herzlich willkommen, Thomas de Maizière. Ja, Skepsis, das ist wiederum ein, so habe ich Sie verstanden, viel zu kleines Wort für das, was Sie empfindet. Janine Wissler, Politologin, ehemalige Chefin der Linkspartei, die sagt, wir lehnen diese Zurückweisungen vollkommen ab. Wir finden das völlig falsch. Wir können ja jetzt nicht den Österreichern sagen, macht ihr das jetzt mal. Und weiter, mir soll keiner erzählen, dass ein reiches Land wie Deutschland nicht mit dieser Zahl von Geflüchteten fertig werden kann. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und es ist interessant, diesem Mann zuzuhören, dessen Buch man lesen sollte, wenn man verstehen will, wie sich deutsche Migrationspolitik anfühlt für die, die sie umsetzen müssen. An der Grenze, heißt es. Und der Titel ist genauso zweideutig gemeint, wie er klingt. Denn da schreibt ein ehemaliger Bundespolizist, der europäische Grenzen sichern sollte. Und der sagt, zwischen Bulgarien und der Türkei und zwischen Polen und Belarus, da entscheidet sich im Grunde deutsche Migrationspolitik. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das ganze System funktioniert nicht mehr, noch nicht mal mehr für die völlig überlastete Bundespolizei, für seine Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen, Jan Solwin. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Nervenkrimi, wir haben es gerade gehört. Und da sehen wir die beiden hinten auf der großen Wand. Vielleicht die erste Frage an Paul Ronsheimer in Kiew. Das Ultimatum an Putin ist in der vergangenen Nacht abgelaufen. Was ist zwischen Ihrem Interview mit Merz am Samstag nach dem Treffen mit Macron, Tusk, Starmer und Zelensky passiert? Was hat sich da abgespielt?
Da ist sehr viel passiert. Etwas, was bei vergangenen Konflikten, Kriegen, glaube ich, unmöglich gewesen wäre. Erstmal muss man festhalten, hier gibt es weiter Raketenalarm. Ich habe gerade eben vor wenigen Minuten hier das Signal gehört. Das heißt, es gibt Stand jetzt keine Waffenruhe. Das ist einmal wichtig zu sagen. Mhm. Als es den Besuch gab von Friedrich Merz am Samstag hier, da hat Friedrich Merz klar angekündigt, es gibt ein Ultimatum, wenn eine Waffenruhe am Montag nicht eintritt. Das ist nicht passiert. Dieses Ultimatum wurde jetzt offenbar noch einmal verlängert, weil man die Hoffnung hat, dass irgendetwas in Istanbul passiert. Ich komme gerade aus dem Präsidentenpalast, wo Wladimir Zelensky ein Pressebriefing gemacht hat. Und ich habe mich länger mit dem Chef der Präsidialkanzlei dort unterhalten, Andrei Yermak, der auch mit nach Istanbul reist. Und ich habe ihn gefragt, wie soll das passieren? Was glauben Sie, was kann da am Ende wirklich bei rumkommen? Und er sagte, wenn Wladimir Putin jetzt nicht kommt, dann bedeutet das für die ganze Welt, er will keinen Frieden. Und das Interessante noch, was man dazu sagen muss, ich habe Selenskyj vor einiger Zeit gefragt, sind Sie bereit zu verhandeln, Herr Selenskyj? Sind Sie bereit, sich dorthin zu setzen? Da hat er zu mir gesagt, ich setze mich nicht an einen Tisch mit einem Killer. Und jetzt ist er plötzlich dazu bereit. Also es ist sehr viel passiert, sehr viel hin und her, sehr viel Twitter-Diplomatie zwischen Donald Trumps Aussagen, Wladimir Putin reagiert. Und Sie haben es ja am Anfang angesprochen, das passierte in einer Schnelligkeit, wie es das noch nie gegeben hat.
Können Sie das einmal beschreiben? Was bedeutet das Diplomatie heute auf diesem Niveau mit Social Media, mit X, mit Nachrichten, auf die man dann wirklich binnen Minuten reagieren muss, weil man ansonsten das Ohr von einem Mann wie Trump im Weißen Haus möglicherweise nicht mehr hat?
Ja, das ist hochinteressant. Wenn man auch in diesen Tagen in diesen Präsidentenpalast kommt, da sehen Sie immer noch die großen Sandsäcke vom Beginn des Krieges. Aber vor allem sehen Sie ganz viele junge Berater von Volodymyr Selenskyj, die genau wissen, wie es funktioniert, wie man kommuniziert. Und ich habe heute jemanden gefragt, genau dazu, wie ist das eigentlich, wenn ihr dann so eine Mitteilung aus dem Kreml bekommt? Und dann sagte mir dieser Berater, wir sitzen da ganz eng zusammen, eigentlich immer, fast die ganze Zeit, 24/7 sind wir gerade in diesen Stunden mit zusammen und reagieren sofort. Also in dem Fall war es ja so, dass am Sonntag die Aussage kam von Donald Trump in dem Fall, der bei True Social geschrieben hat, unabhängig von der Waffenruhe, es muss jetzt ein Treffen geben und er ist dafür, dass sich die beiden, dass sich Russland und die Ukraine dort in Istanbul treffen. Und das war ja eigentlich ein Moment, wo es plötzlich für Selenskyj wieder schwierig wurde. Denn Donald Trump scherte aus dem, was ja Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer hier gemeinsam verkündet hatten, nur bei Waffenruhe kann es Verhandlungen geben. Donald Trump scherte also aus und Selenskyj hat in dem Moment ohne Rücksprache, ohne schnelle Rücksprache mit den Europäern selbst reagiert und hat gesagt, ich fahre nach Istanbul und ich warte auf Wladimir Putin. Und das ist innerhalb von Minuten passiert. Da gab es keinen Anruf in Berlin oder Paris oder Großbritannien. So viel Zeit war gar nicht da, denn er musste darauf reagieren. Und es ist ein Wettrennen am Ende um die Gunst von Donald Trump. Denn für die Ukraine ist es wichtig, was Trump denkt, fühlt und vielleicht, wie er doch noch hilft.
So, und der andere Schauplatz ist wirklich hochinteressant. Der andere Schauplatz ist Moskau. Herr Pleitgen, ich habe das eben schon gesagt, Sie sind da morgens um 9 hin und dann morgens um 3, nächster Tag, wieder raus. Durchweg im Kreml gewesen. Darf ich fragen, wann waren Sie zuletzt so lange jemals im Kreml? Wie frei durften Sie sich da bewegen? Was war das für eine Situation?
Ja. Also ich war noch nie so lange im Kreml, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war so, das war ein Tag nach der Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also nach dem 9. Mai. Und der Kreml hatte uns gesagt, gut, es sind ein paar bilaterale Treffen mit Wladimir Putin, kommt mal um 9 Uhr vorbei. Und wir waren dann da und mussten dann erstmal 4 Stunden warten. Dann hatte Putin ein Treffen mit dem vietnamesischen Staatschef. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit auch mit dem Paul in Kontakt, der ja das Interview mit Friedrich Merz hatte und auch gehört hat von der Europäischen Initiative. Und ich konnte deswegen auch gleich im Kreml darauf reagieren, weil die hatten uns dann erlaubt, dort live schalten für unser Programm zu machen. Und wir haben uns dann in einem Raum wiedergefunden, wo die ganzen Delegationen durchgehen mussten, um zu ihren Verhandlungen zu kommen. Und da lief dann der russische Außenminister Sergej Lavrov vorbei, der Hauptberater von Wladimir Putin, Juri Uschakow, lief vorbei, der Verteidigungsminister. Und ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass die uns dann rausschmeißen, aber die waren eigentlich okay. Man konnte sich da, muss ich ehrlich sagen, relativ frei bewegen. Und ich habe dann, kurz nachdem Paul sein Interview veröffentlicht hat mit Merz, kurz nachdem die Europäische Initiative dann bekannt gegeben wurde, den Sprecher des Kreml abgepasst, Dmitri Peskov, und habe ihn dazu befragt. Und mir kam so vor, als hätte er das nicht zum ersten Mal gehört, aber sich noch nicht so richtig damit befasst. Also er hat gesagt, wir schauen uns das Ganze an. Aber für die Russen zählt weiter das, was sie vorher gesagt haben, dass sie halt diese direkten Verhandlungen haben wollen. Und es hat dann so lange gedauert, also sie haben ja schon gesagt, wir sind um 3 Uhr erst aus dem Kreml rausgekommen, weil meines Erachtens Putin dann nach seinen ganzen bilateralen Treffen erstmal sich eine Antwort überlegen musste. Weil wir sollten eigentlich zu einer Pressekonferenz, die war angedacht für 8 Uhr abends, die hat dann angefangen ungefähr um 2 Uhr morgens. Und uns ist dann auch vorher gesagt worden, dass man bei dieser Pressekonferenz keine Fragen stellen darf. Und da kam Wladimir Putin raus, kam mir sehr frisch vor. Ich saß ungefähr vielleicht 3 Meter von ihm entfernt und hat das dann vorgetragen, hat gesagt, dass diese Initiative ins Spiel gebracht, dass man sich in Istanbul treffen soll am 15. Mai und dass es direkte Verhandlungen geben sollte. Und die Russen hatten das aber so dargestellt, dass das eine Fortführung von Verhandlungen sein sollte, die es ja schon gegeben hat am Anfang vom Krieg 2022 in Istanbul. Und das war ja nichts, das waren ja nicht die Staatschefs, die dort präsent waren. Also für die Russen ist es offenbar so, dass die weiterhin damit rechnen, dass das ganz normale Delegationen sind. Also es ist noch völlig unklar, ob Wladimir Putin da hinkommt. Ich fand aber von Paul jetzt ganz interessant, wie schnell die Ukrainer da immer reagieren auf alles und wie sich die Diplomatie verändert hat. Weil ich glaube nämlich, dass das für den Kreml nicht geht. Also ich glaube, dass die im Kreml immer noch nach ihrer eigenen Zeitrechnung arbeiten. Habe ich zumindest gesehen, als sie uns so lange haben warten lassen. Aber ich glaube auch, dass Wladimir Putin nicht um die Gunst von Donald Trump kämpft, sondern dass die Russen eher glauben, dass Donald Trump um die Gunst von Wladimir Putin kämpft. Also alles, was ich gesehen habe, vom 8. Mai, Thomas, vom Staatsbesuch von Xi Jinping in Moskau bis zur Parade, bis zu den ganzen anderen Staatschefs, die da hingekommen sind, war, dass die Russen versucht haben, Stärke zu projizieren, Stärke zu zeigen und auch bislang überhaupt gar nicht öffentlich eingegangen sind darauf, dass Donald Trump gesagt hat, dass er vielleicht da zu diesem Treffen hinkommen wird. Also bislang arbeiten die in ihrer eigenen Zeit und haben gesagt, sie werden ihre Delegation für diese Gespräche in Istanbul bekannt geben, wenn sie dazu bereit sind. Und also wir hoffen, dass es jetzt dann morgen ist. Aber dass die sich in Eile befinden oder schnell kommunizieren wollen, sehe ich beim Kreml nicht.
Weil man ja offenbar auch Zeit gewinnen muss. Können Sie noch einmal, Herr Plaitkin, versuchen zu erklären, warum Putin einerseits sagt, dieses Ultimatum lehnen wir ab, Waffenruhe lehnen wir ab, und gleichzeitig aber sagt, ja, also das Treffen in Istanbul, das könnte ich mir möglicherweise vorstellen, und das sozusagen aktiv anbietet. Was bezweckt er damit? Oder anders gefragt, wer von beiden sitzt gerade in der größeren Zwickmühle?
Also ich glaube, dass die Russen sich in einer relativ starken Position wählen. Ich glaube, dass die Russen den direkten Waffenstillstand ablehnen, weil sie der Meinung sind, dass sie im Moment das Momentum auf ihrer Seite haben, was es auf dem Schlachtfeld angeht. Wladimir Putin hatte auch in seiner Rede gesagt, dass er der Meinung ist, wenn es einen Waffenstillstand gibt ohne größere Verhandlungen, dass die Ukrainer das dann nutzen würden, um sich dann tiefer einzugraben, um neue Kräfte an die Front zu bringen, und dass die Russen das halt nicht wollen. Und die Russen sagen, dass sie halt die grundlegenden Probleme lösen wollen, die zu dem Krieg geführt haben. Das bedeutet natürlich, dass sie wollen, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, dass es diese Gebietsabtretung gibt, all das, was wir schon die ganze Zeit gehört haben. Aber klar, natürlich ist es so, dass dadurch dann auch Zeit gewonnen wird, weil die Russen meinen, dass sie im Moment gerade auf dem Vormarsch sind. Und man hat schon gesehen, dass die das schon respektiert haben, dass es diese Initiative gab von den Europäern, dadurch schon auch ein bisschen unter Druck geraten sind und dann schon auch erstmal damit klarkommen mussten und erstmal formulieren mussten, wie sie das weitermachen wollen. Aber wir müssen uns auch überlegen, dass Wladimir Putin natürlich, als er es bekannt gegeben hat, dass er da für den 15. diese Verhandlungen in Istanbul haben will, da hatte er noch gar nicht mit Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei darüber geredet. Also das war alles noch völlig unklar. Es ist jetzt aber so, dass, wie der Paul schon gesagt hat, dass mit dieser Waffenruhe, die hat es ja offenbar nicht gegeben. Die schweren Sanktionen gibt es auch offenbar noch nicht. Man will erstmal noch gucken, erstmal noch Zeit gewinnen. Also da ist es ja erstmal so gelaufen, wie die Russen sich das vorgestellt haben. Und je nachdem, was die für eine Delegation dann nach Istanbul schicken, ist natürlich die Frage, wenn die Ukrainer da sind, Selenskyj da ist und dann statt Putin Sergej Lavrov, der Außenminister, auftaucht und dann vielleicht Juri Uschakow, der Berater von Putin, ob die Ukrainer dann sagen, nee, mit euch verhandeln wir nicht, oder ob die sich dann doch vielleicht in einer anderen Konstellation doch an den Tisch setzen. Also es wird interessant zu sehen sein, aber das Ganze ist wirklich ein Schachspiel gewesen auf allerhöchster Ebene, was die Diplomatie angeht in den letzten Tagen. Und das geht jetzt auch noch weiter.
Ich habe dazu gleich noch ein paar persönliche Fragen, würde aber gerne Paul Ronsheimer fragen. Sie erwähnten gerade Trump, von dem es heißt, es ist sozusagen immer wichtig, der Letzte zu sein, der mit ihm gesprochen hat, weil auf dessen Seite ist er sozusagen ungefähr. Und das hat sich jetzt ja auch deutlich gezeigt. Das heißt, in welcher Situation ist Selenskyj jetzt eigentlich? Und was ist eigentlich die amerikanische Position im Moment? In welche Position haben sich die Europäer gebracht? Wie geht dieses Schachspiel aus ukrainischer Sicht jetzt weiter?
Also mein Eindruck auch von heute ist, dass die Ukrainer das zumindest so empfinden, dass sie in einer besseren Position sind als noch vor ein paar Monaten. Was auch kein Wunder ist, wir erinnern uns an die Szenen im Weißen Haus, an die Auseinandersetzung mit Trump, der gesagt hat, Zelensky ist eigentlich illegitimer Präsident. Also diese ganzen Auseinandersetzungen, die es gegeben hat, und das muss man ja einmal einordnen, die vergangenen Monate schien es ja so, dass tatsächlich die USA eigentlich nur noch mit Russland verhandeln und hoffen, dass Russland das mitmacht und dann die Ukraine, naja, baden geht. Und das war auch der Eindruck, den ich hier gewonnen hatte in den vergangenen Monaten, dass das die ganz große Sorge war. Und wenn ich jetzt das Treffen nehme, da am Samstag, und ich habe Zelensky dort gesehen und auch als er ganz nah mit den Staatschefs dort gesprochen hat, mit Friedrich Merz, ja, das war beim Rausgehen, und dann hat Friedrich Merz zu ihm gesagt, you can call me anytime, always und take care und pass auf dich auf. Und dann kam Zelensky und wir haben noch kurz miteinander gesprochen. Also ich hab ihn wahrgenommen, dass er wie befreit war davon, dass es jetzt erst einmal dieses Treffen der Europäer gab. Und dann ganz wichtig zu sagen, und so viel zur Frage, wer hat zuletzt mit Donald Trump gesprochen, genau, war es ja so, dass diese Staatschefs zusammen mit Zelensky dort in der Residenz waren und dann Emmanuel Macron kurz vorher gesagt hat, ich versuche jetzt mal Donald Trump zu erreichen. Da war es 6 Uhr morgens in Washington und er hat ihn dann vorgewarnt und ob er ihn denn anrufen könnte, denn hier würden jetzt die Staatschefs sitzen und dann hat er auf Lautsprecher gemacht. Friedrich Merz saß dort ja auch, glaube ich, staunend daneben, dass der Macron die Handynummer von Donald Trump hat und sich so früh traut, einfach mal anzurufen, ja, und man ja auch nicht weiß, wie der gerade so drauf ist. Und dann hat man es zumindest zu dem Zeitpunkt geschafft, eine geeinte Position zu haben nach außen. Heute stellt sich allerdings die Frage, inwieweit ist Trump eigentlich einbezogen in der sogenannten Sanktionsfrage? Das eine ist ja, wir wollen eine Waffenruhe, wir wollen Verhandlungen. Das andere ist aber ja, es folgt daraus. Und die Europäer haben gesagt, wir brauchen Sanktionen. Die hat man jetzt erst einmal nicht umgesetzt mit Verweis auf Istanbul. Das kann man kritisieren und sagen, sie haben das Wort nicht gehalten. Oder man kann sagen, das ist jetzt vielleicht taktisch richtig, weil jetzt muss man mal abwarten, was da passiert. Aber die entscheidende Frage ist eben, wie reagieren die Amerikaner dann, wenn das Ganze platzt? Und egal, was dort passiert, alle, mit denen ich spreche, glauben nicht, dass diese Verhandlungen Erfolg haben. Wir hoffen es natürlich, dass das passieren kann. Aber die Voraussetzungen sind ja so, dass aus Russland diese Sprüche kommen, es müsste hier die Entnazifizierung stattfinden. Also dieser Wahnsinn, dass hier angeblich überall Nazis rumlaufen. Also das, was Russland schon seit Jahren erzählt, erzählt man jetzt ja wieder. Deswegen bin ich da sehr skeptisch. Und deswegen ist die Frage, was ist die Konsequenz? Und da gibt es unterschiedliche Versionen. Also was Donald Trump will, denn die Sanktionen, wenn sie denn wirken sollen und Russland wirklich wehtun sollen, dann müssten Öl- und Gassanktionen von den Amerikanern beschlossen werden. Europa kann da noch manches tun, hat aber nicht mehr so viel Wirkung. Und auf die Frage, wo stehen die USA gerade? Also mein Eindruck ist schon, dass sie in den vergangenen Monaten gesehen haben, naja, ganz alleine kriegen wir es nicht hin. Ja, es gab auch ein Interview, was Wolfgang Ischinger mit J.D. Vance geführt hat, der langjährige Chef der Sicherheitskonferenz, wo man auch genau das Gefühl hatte, ja, man versucht jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Europa zu schauen. Aber am Ende wird es darauf ankommen, was passiert da jetzt in Istanbul? Und wenn ich Zelensky mir anschaue, dann ist seine Strategie folgende. Er will Donald Trump zeigen, egal was in den letzten Monaten passiert ist, ich bin bereit, mich hier hinzusetzen. Egal, ob ich in Interviews gesagt habe, dass ich mich nicht an einen Tisch setze mit Wladimir Putin. Egal, ob ich gesagt habe, dass er der Killer ist. Ich sitze hier. Und was macht Wladimir Putin? Die Hoffnung der Ukrainer ist, dass das Eindruck macht auf Donald Trump. Dass das Eindruck macht und Trump dann sagen könnte, okay, hier ist der Beweis, die Russen wollen nicht. Andere, die eher skeptisch sind, sagen, naja, dann wird sich Donald Trump rausziehen und sagen, ich habe jetzt alles versucht, macht ihr mal. Und dann ist die Frage, wie viel Unterstützung kommt noch aus den USA, die ja halt dringend gebraucht wird.
Frederik Pleitgen, Paul Ronsheimer sagt, wenn Putin weiterhin keine Waffenruhe akzeptiert, wenn weiter ukrainische Städte und Dörfer bombardiert und teilweise wirklich dem Erdboden klein gemacht werden, wenn weiterhin Menschen sterben. Obwohl es dieses Gesprächsangebot gibt, dann wird es auch für jemanden wie Putin immer schwieriger, zu Hause zu erklären, dass man in der Ukraine jetzt ganz dringend diesen Krieg führen muss, wenn irgendwann mal klar wird, die andere Seite will das eigentlich nicht mehr, weil auch die Ukrainer mittlerweile müde davon sind. Wie haben Sie die Atmosphäre in Moskau wahrgenommen? Ist jemand wie Putin, wir haben gerade vorhin gehört, wie professionell das in Kiew auf diplomatischer Ebene läuft. Ich höre immer wieder, dass die russische Diplomatie ähnlich professionell agiert, dass man unglaublich genau weiß, was man da tut. Aber der Rückhalt in der eigenen Bevölkerung, wie groß ist der noch für jemanden wie Putin? Anders gefragt, wie fest sitzt der im Sattel?
Also Putin, ich glaube, Putin sitzt extrem fest im Sattel und ich glaube, dass Putin den Krieg noch sehr lange weiter betreiben könnte. Also es ist so, wenn man hier in Moskau unterwegs ist, wenn man hier mit Leuten redet, dann findet man keinen, der nicht sagt, dass er hofft, dass der Krieg sehr bald vorbei ist. Aber dass die Leute dann sich da wirklich zusammentun würden und es da wirklich auch öffentliche Bekundungen geben würde, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbeigehen muss und dass die russische Regierung aktiv daran arbeiten muss, den zu beenden, das sehe ich jetzt zurzeit nicht. Ich glaube, dass die Leute das noch sehr lange mitmachen werden. Und man muss auch hier gucken, dass jetzt im Moment auch die gesamte Wirtschaft darauf mittlerweile getrimmt ist. Also ich würde es noch nicht eine Kriegswirtschaft nennen, was ja viele Leute tun. Aber die Kriegsproduktion ist natürlich ein massiver Wirtschaftsfaktor. Und es ist so, dass dort hier auch tatsächlich die Arbeitslosigkeit extrem gesunken ist, dass die Löhne gestiegen sind und dass dadurch, dass so viele Leute in der Waffenproduktion arbeiten und so viele Leute sich auch beim Militär immer noch melden. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die immer noch Verträge mit dem Militär abschließen, dass dadurch auch in den anderen Industrien und in anderen Zweigen die Löhne enorm gestiegen sind. Das Ganze ist natürlich abhängig davon, wie der Ölpreis ist und dass die Russen gleichzeitig auch noch in der Lage sind, ihre Produkte auf den Weltmärkten und vor allem zu ihren befreundeten Staaten wie zum Beispiel Indien und China auch noch im großen Stile zu exportieren. Aber im Moment ist es so, wenn man in Moskau ist und auch in anderen Städten, dann ist es immer noch so, dass man nicht spürt, dass die Leute sagen, das Ganze muss von jetzt auf gleich zu Ende gehen. Sondern es ist so, dass sie sagen, wir wollen, dass das Ganze zu Ende geht. Aber es gibt schon auch noch ein sehr großes Vertrauen gegenüber dem Präsidenten und aber auch so eine Hingabe, wo man sagt, man kann da sowieso an dieser ganzen Sache nichts ändern. Und ich glaube, dass was die Russen so ein bisschen nervös macht, ist in der Tat die Möglichkeit, dass es diese größeren Sanktionen geben könnte. Also wir haben jetzt heute gerade von Wladimir Putin gehört, der war bei dem Forum heute und hat gesagt, dass man vor neuen Sanktionen, großen Sanktionen keine Angst haben soll, aber sich schon darauf vorbereiten muss, was das Ganze bedeuten könnte. Und was zum Beispiel einer der Unterhändler von Donald Trump mal gesagt hat, Keith Kellogg, er hat gesagt, das ist was die Sanktionen angeht, ist man ungefähr jetzt bei Stufe 6 von 10. Also es gibt schon harte Sanktionen, aber bei der Umsetzung von diesen Sanktionen ist man ungefähr bei 3 von 10. Also die werden jetzt noch nicht so umgesetzt, dass es den Russen so wehtut, wie es ihnen wehtun könnte. Und da redet man ja immer von dieser Schattenflotte oder schwarzen Flotte an Tankern, die Ölprodukte durch die Welt schiffen. Und da ist die Frage, ob es da irgendwo einen Punkt gibt, wo die Amerikaner dann sagen, wir werden da eingreifen und den Fluss davon versuchen zu stoppen oder zumindest in jeglicher Form zu unterbinden. Das wäre natürlich eine massive Eskalation, weil wenn man zum Beispiel zurückguckt auf die Kuba-Krise in den 60er Jahren, wo man ja meinte, dass man am Rande von einem Atomkrieg steht, da ging es ja auch darauf, eine Seeblockade von sowjetischen Schiffen, die nach Kuba wollten, in die Wege zu leiten. Und das kann schon zu einer massiven Konfrontation führen. Also die Russen spüren schon, dass das schmerzhaft sein könnte. Aber gleichzeitig haben die in den letzten Tagen auch schon gezeigt, dass sie immer noch sehr mächtige Freunde haben. Und gerade diese Allianz von Xi Jinping und Wladimir Putin bei dem Ganzen natürlich eine enorm große Rolle auch weiterhin spielt.
Also, danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich. Wir schauen gespannt nach Istanbul. Alles Gute Ihnen beiden. Passen Sie auf sich auf. Jan Solwin ist heute bei uns. Ich habe Sie eben schon vorgestellt, Herr Solwin. Ganz eng verbunden mit dem, was da jetzt passiert, ist ja auch die Migrationspolitik. Die Frage, wie es weitergeht in der deutschen Migrationspolitik, wenn dieser Krieg jetzt noch endlos fortgesetzt wird, wenn Putin das umsetzen kann, was er angekündigt hat, wenn die Amerikaner das zulassen, dann ist die Frage, wie viele Ukrainer ihr eigenes Land weiterhin als einen Ort sehen werden, an dem man eine Perspektive hat für sich, für die eigenen Kinder oder ob es möglicherweise die bessere Entscheidung ist, Richtung Westen und insbesondere Richtung Deutschland zu gehen. Was denkt ein ehemaliger Grenzschützer, der fast 15 Jahre, glaube ich, bei der Bundespolizei war, wenn Sie auf die Situation an der deutschen Außengrenze gucken? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Also ich glaube, als erstes muss man verstehen, dass die deutsche Außengrenze, so paradox das klingt, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt.
Woanders ist.
Ja. Seit wir den Schengen-Raum haben, verläuft die deutsche Grenze nicht mehr zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen, genau. Deutschland und Österreich.
Das fand ich in dem Buch so interessant, wie Sie das beschrieben haben, dass man sich das mal klar macht, was das eigentlich heißt.
Durch den Schengen-Raum liegt die deutsche Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei.
Genau.
Die deutsche Grenze liegt zwischen Polen und Belarus.
Richtig.
Und ich glaube, das große Problem ist, dass dieser Schengen-Raum eine tolle Idee war, die aber nie zu Ende gedacht wurde. Wir haben diesen europäischen Grenzschutz niemals so hergestellt, wie wir ihn bräuchten, um die europäischen Außengrenzen wirklich zu sichern. Dadurch sind wir jetzt in diese Situation gekommen, dass jetzt Staaten wie Deutschland wieder anfangen, nationale Grenzen hochzuziehen oder zumindest Grenzbehörden, die Bundespolizei zu mobilisieren, um diese Grenzen zu schützen. Das funktioniert aber nicht, solange wir noch im Schengen-Raum sind. Ich glaube, wir stehen an einem Scheidepunkt. Nach meiner Erfahrung, ich glaube, wir brauchen eine Entscheidung. Wollen wir im Schengen-Raum bleiben? Dann muss die Konsequenz daraus der konsequente Schutz der europäischen Außengrenzen sein. Dann müssen alle Staaten ihre Ressourcen mobilisieren und dahin verlegen. Oder wir sagen, Schengen ist gescheitert, das war eine super Idee. Die Nachteile überwiegen mittlerweile die Vorteile. Und wir ziehen nationale Grenzen wieder hoch. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt angelangt.
Das ist ja das, was Sie uns damals, Herr de Maizière, auch versprochen haben. Ich erinnere mich noch dunkel, weil ich mittlerweile so alt bin, dass ich quasi mit dabei war als interessierter Beobachter. Schengen wurde auch der deutschen Öffentlichkeit, auch der italienischen Öffentlichkeit, ich habe das damals hautnah mitgekriegt, immer erklärt und begründet. Mit was auf, wir machen das jetzt. Uneingeschränkter Waren und auch Dienstleistungen und so weiter, Verkehr, auch Menschen. Ja, und wir fanden das damals alle toll. Weil die Sorge war damals schon da, aber es war eine andere Situation, die technischen Möglichkeiten waren auch andere. Wir machen das, aber dafür muss klar sein, das gibt es nur zum Preis sehr sicherer, sehr dichter europäischer Außengrenzen. Das hat erkennbar nicht wirklich funktioniert. Ist das das Ende einer großen Illusion? Und hat Herr Solwin recht, wenn er sagt, das kann auch das Ende von Schengen sein? Das klingt jetzt so, wie soll man sagen, so technisch, aber das bedeutet was in unserem Leben. Das bedeutet was für unseren Alltag. Das würde unser aller Leben ganz nachdrücklich verändern.
Und zwar nicht nur in Deutschland. Und nicht nur
genau, das meine ich.
Und nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern natürlich auch die deutsche Wirtschaft. Mhm. Das ganze Just-in-Time-Geschäft gerät ins Rutschen.
Das meine ich, all das.
Aber es gibt hier wahrscheinlich kein richtiges Entweder-Oder. Mhm. Der Traum vom Schengen, alles wird gut, der ist wahrscheinlich in der Tat ausgeträumt. Aber Schengen komplett aufzugeben, das wäre verheerend. Deswegen, wir kommen ja gleich auf die deutschen Maßnahmen vermutlich. Mhm. Richtig ist, die beste Lösung ist Schutz an den Außengrenzen. Das ist übrigens auch Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems, das jetzt nach 10 Jahren in Europa verabschiedet worden ist. Das ist ein Fortschritt. In der Koalitionsvereinbarung steht drin, es soll schneller umgesetzt werden. Das ist auch gut. Und dann ist noch mal eine Chance, den Schengen-Raum durch einen guten Außengrenzenschutz zu retten, wenn man so will. Wenn nicht, wird es in der Tat ein großes Problem. Aber das verändert nicht nur irgendwie mal so einen Traum, sondern das wäre ein tiefer Eingriff. Deswegen wäre ich dafür, alles zu tun, so weit wie möglich Schengen zu erhalten.
Ich würde gerne, bevor wir Frau Wissler fragen, und dann auch sehr interessanter Vorgang, ich habe das im fernen Afrika verfolgt, sogar haben wir das mitgekriegt, was mit Robin Alexander und seiner Meldung über die migrationspolitische Wendung und die sozusagen nicht öffentlich erklärte, aber faktisch gelebte und umgesetzte Notlage passiert ist, sprechen, würde ich Sie gerne, Herr Solwin, fragen, Sie und Ihre Kollegen, wenn Sie das hören, am ersten Tag im Amt werde ich das umsetzen. Am ersten Tag im Amt werden wir beginnen mit Zurückweisungen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ist das, was sozusagen A zu machen ist und B aber vor allen Dingen machbar wäre?
Also ich bin ja kein aktiver Bundespolizist mehr, stehe aber noch mit vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in sehr engem Kontakt. Und ich glaube, es war zweischneidig. Ich glaube, einerseits hat man gesagt, die Messlatte wird unglaublich hochgehängt. Ich glaube, das war Herrn Merz auch selber bewusst. Und andererseits hat man sich gefragt, wie sieht die praktische Umsetzung aus? Das ist jetzt mit Verweis auf diesen bis dato nebulös ominösen Artikel 72 des Arbeitsvertrages.
Genau, reden wir gleich über das Vertrag. Zwei spielen da eine Rolle, ne? 18 und 72, genau, das sind die zwei Zahlen, um die es geht.
Genau, ja, wir müssen ein bisschen ins Juristische gehen, sonst versteht man das nicht.
Aber einfach Sie, das ist das, was die Leute interessiert. Sie, die Frage der Umsetzung, ist das machbar?
Also, ich habe mich die Tage noch mit Kollegen unterhalten, die auch an der Grenzdienststelle sind. Und sie haben gesagt, das Problem ist, dieses Grundproblem des Grenzpingpongs, so nennen wir das salopp, was wir ja jetzt schon seit mindestens einem Jahrzehnt mit unseren Nachbarn betreiben, das wird dadurch ja nicht gelöst. Stellen wir uns das rein praktisch vor. Ja. Sie haben einen Migranten, der kommt.
So.
Wir sagen Zurückweisung. Ja. Du kommst hier nicht rein. Wir haben feste Grenzkontrollen. Du besitzt die Papiere nicht. Du musst wieder zurück in Frankreich, Belgien, vollkommen egal. Das war's. Das ist alles von unserer Seite. Mhm. Wir müssen nicht mal Folgemaßnahmen treffen. Das war's. Diese Person ist jetzt im luftleeren Raum zwischen der deutschen Grenze und der Grenze unseres Nachbarstaates. Mhm. Damit es so funktionieren würde, wie dieser angekündigte Domino-Effekt ja mal
muss man kurz erklären, die Idee ist, wir weisen zurück, dann sagen die Österreicher irgendwann, der Druck bei uns wird zu groß, wir weisen auch zurück, dann sind wir in Italien, dann geht's noch weiter zurück nach Griechenland und irgendwann spricht sich das rum. Sozusagen, wir setzen jetzt die klare Botschaft, es gibt keinen Weg mehr rein nach Deutschland und dann müssen wir das nur lang genug durchhalten und dann hört das irgendwann auf. Das ist sozusagen die Hoffnung.
Das stelle man sich ja rein praktisch dann vor, für eine Person, die jetzt zurückgewiesen wurde, sagen wir an die Franzosen. Die Franzosen müssten diese Person ja in Verbringungsgewahrsam nehmen und an eine andere Grenze schaffen, nämlich die spanische. Die haben doch
über die andere Route.
Genau, sie haben ja weder oder an die italienische, völlig egal, aber nicht eben an die deutsche, damit dieser Dominoeffekt eintritt. Sie haben weder die Ressourcen noch die Kapazitäten noch das Interesse daran.
Darf ich mal fragen, also wie haben Sie das erlebt, ganz konkret? Sie sagten gerade, da wird Ping-Pong gespielt sozusagen.
Ja.
Wie haben Sie das erlebt? Also da kommt jetzt jemand an und sagt Asyl oder sagt nicht Asyl, was ja auch passiert,
ja,
dann weisen Sie den zurück.
Genau.
Wenn er Asyl sagt, dann können Sie ihn gar nicht zurückweisen.
Das
konnten Sie
das
ihn gar nicht.
Das war bis jetzt geltende Rechts- und Weisungslage.
Aber es gab ja auch schon damals Menschen, die, weil sie aus diversen Gründen nicht in der Lage waren, sozusagen das auch intellektuell vielleicht alles genauso zu durchdringen, ist ja auch alles wahnsinnig kompliziert. Ja. Du kommst hier an und hast das nicht genau verstanden, bist der Sprache nicht mächtig, alles schwierig.
Asyl kennen die meisten.
Ja.
Das aber, Wort kenne ich schon.
Ja. Aber es ist mir mehr als einmal passiert, so, dass Personen kamen, die eben sagten, ich möchte hier rein, wir machen das jetzt ganz salopp. Und die Bundespolizei sagte, nein, du verfügst nicht über die notwendigen Einreisepapiere. Die Person wurde zurückgebracht. Vielleicht einen Tag oder zwei später kam sie wieder und sagte, ich möchte jetzt aber Asyl. Und das war's. Dann wurde die Einreise gestattet.
Das heißt, da will ich noch mal fragen, zu welcher Art von Frustration führt das dann, wenn Sie dann auch Sendungen vielleicht auch wie diese sehen, in der dann Politiker erklären, nee, wir haben das jetzt im Griff, das funktioniert?
Ich glaube, das ist eine Frage, die kann sich jeder selbst beantworten. Wenn Sie wirklich für nichts arbeiten, für nichts, wenn Sie der originäre Auftrag der Bundespolizei, mal gegründet als Bundesgrenzschutz, steckte im Namen, ist der Schutz unserer Grenzen. Und wenn wir dem nicht nachkommen können, ich meine, wir wissen ja in der Masse der Fälle, das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass es eben nicht diese Flüchtlingsfamilie ist, die gerade knapp dem Tode entronnen ist und vor uns steht. Das war ja die Masse der Fälle nicht. Die Masse der Fälle waren Männer zwischen 13 und 30 auf der Suche nach einem besseren Leben. Vielleicht aus persönlichen Motiven verständlich, aber so kann ein Asylsystem nicht funktionieren, so kann auch eine Gesellschaft nicht funktionieren. Mhm. Und das war natürlich frustrierend, weil wir wussten, dass diese Leute dieses Asyl vortragen, um nach Deutschland einzureisen, um dann ein besseres Leben zu haben. Ja, natürlich, das war die Masse der Fälle.
Mhm. Frau Bissler, Sie als Partei haben das immer abgelehnt. Sie lehnen das auch weiterhin ab. Sie sagen, das geht nicht. Das geht allein schon deswegen nicht, dass man das einfach an die Österreicher sozusagen delegiert. Das deutsche Problem, nennen wir es jetzt Problem. Sie sagen aber auch, aus humanitären Gründen ist das nicht denkbar, weil wir sind ein sehr reiches Land, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir werden ja wohl in der Lage sein, mit dieser Anzahl von Geflüchteten klarzukommen. Das heißt, all die Probleme, die damit einhergehen, die sehen Sie so nicht? Oder sagen Sie, das kann man alles lösen?
Natürlich gibt es Probleme, aber da muss man drüber diskutieren, wie man sie löst. Und mir kommt in der Debatte etwas zu kurz, dass es sich hier um Menschen handelt, die hierher kommen. Ja, das ist keine Gefahr, das sind Menschen, die auf der Flucht sind. Und wir haben erlebt, dass in den letzten 10, 20 Jahren die Zahl der Flüchtlinge weltweit sich verdoppelt hat, weil die Fluchtursachen zunehmen. Kriege, Klimawandel, Armut. Also, und wenn wir nichts gegen die Fluchtursachen machen, und immer mehr Menschen weltweit fliehen, und wenn wir uns den Klimawandel anschauen, dann werden die Fluchtbewegungen weiter zunehmen, dann ist es doch eine Illusion zu glauben, dass man jetzt einfach sagen könnte, aber wir schotten uns in Europa ab gegen dieses Elend in der Welt, an der Europa auch nicht unschuldig ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Deshalb möchte ich über die Bekämpfung von Fluchtursachen reden und nicht über Geflüchtete. Und ich möchte auch sagen, es hat ja verschiedene Dimensionen. Das eine ist das Humanitäre. Wir sollten auch nicht vergessen, warum es das Asylrecht gibt. Das ist eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Holocaust. Das ist eine Lehre, dass Menschen, die politisch verfolgt sind, die auf der Flucht vor Krieg sind, nie wieder vor geschlossenen Grenzen stehen dürfen. Auch das sollten wir nicht vergessen. Und dann haben wir die rechtliche Dimension. Rechtliche Ebene. Und ich muss sagen, ich bin schon entsetzt darüber, dass man hier mit Ansage auch geltendes Recht bricht. Die Menschenrechte kann man nicht über einen Notstand, ich weiß auch überhaupt nicht, worin der bestehen soll, wenn wir uns aktuell die Zahlen anschauen, die kann man nicht einfach aufheben. Und man kann natürlich nicht einfach Menschen an der Grenze in ein Nachbarland zurückweisen. Ich bin entsetzt, dass Alexander Dobrindt das so macht. Jetzt hat er nur schon während seiner Zeit als Verkehrsminister bewiesen, dass Europarecht nicht gerade seine Kernkompetenz ist, wenn wir alles Maut mit der Ausländermaut damals denken. Ja, und das Dritte ist die praktische Frage. Und das Dritte ist aber auch die praktische Frage. Ich verstehe die Frustration total. Natürlich, wie soll man denn fast 4000 Kilometer Grenze kontrollieren? Das ist doch absurd zu glauben, man könnte die Grenze dicht machen. Und jetzt sind wie viel? 4500 Bundespolizisten sind an den Grenzen im Einsatz. Ja, als Nächstes wird doch darüber diskutiert, dass die fehlen an den Flughäfen und an den Bahnhöfen. Die machen ja jetzt 12-Stunden-Schichten. Für was? Dafür, dass man hier eine gefährliche Symbolpolitik macht. Dafür, dass ein neuer Bundesinnenminister und Bundeskanzler so tut, als würde er was tun. Das löst doch überhaupt kein Problem. Und es gibt ja auch keine klare Ansage an die Bundespolizei. Es wird gesagt, man kann zurückweisen. Wie soll denn ein Bundespolizist entscheiden? Sagen Sie auch selber, Sie können den Asylantrag noch nicht prüfen.
Sollten wir erst erklären, bevor wir sagen, dass Sie müsst es?
Das machen wir auch sofort. Ja, ja. In dem Zusammenhang, Frau Wissler, sagen Sie, das ist ganz interessant, Zitat von Ihnen, mit dem Quatsch, also Bundespolizisten jetzt in dem Ausmaß, in der Dimension an die Grenzen zu verlegen, gefährdet man die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen, denn irgendwo müssen die vielen Bundespolizisten ja herkommen. Mit dem Satz sagen Sie implizit, dass wir offensichtlich ein Sicherheitsproblem an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen haben.
Also, dass es einen Grund gibt, dass Bundespolizisten an Flughäfen und Bahnhöfen eingesetzt sind, ja, natürlich.
Also ich erinnere mich sehr gut an eine Zeit, in der wir an deutschen Bahnhöfen kein Sicherheitsproblem hatten.
Da gab es keine Probleme an Flughäfen.
Also ich erinnere mich aus meiner dienstlichen Erfahrung daran. Vielleicht, wenn ich einhaken darf, vielleicht zwei Sachen dazu. Sie haben gesagt, Sie haben darüber gesprochen, dass Deutschland diese Menschen aufnehmen muss. Sie müssen ja vorher durch zahlreiche sichere Staaten gereist sein, um auf dem Landweg nach Deutschland zu kommen. Ich verstehe die Argumentation nicht, warum Sie nicht in einem dieser Länder, wenn Sie vor Krieg, Verfolgung und so weiter fliehen, warum Sie da nicht bleiben können und dort Asyl beantragen. Warum muss das Endziel Deutschland sein? Das verstehe ich bis heute nicht.
Ja, das ist aber auch so nicht. Also wenn Sie sich die Asylanträge im europäischen Vergleich anschauen, ist das nicht so, dass
25%
Deutschland allein. Nein, aber also die Anzahl der Asylanträge pro 1000 Einwohner liegt natürlich in anderen Staaten auch noch deutlich höher. Nur das Problem ist doch gerade, da kommen wir doch zu dem Gedanken der europäischen Solidarität.
Die Zahl der Asylanträge mag höher liegen.
Deutschland kann doch nicht sagen, weil wir zufälligerweise in der Mitte liegen und keinerlei europäische Außengrenzen haben, sollen sich doch die Spanier und die Griechen, sollen die sich doch darum kümmern. Das wurde in der Dublin-Verordnung so festgehalten. Im Übrigen gibt es da auch ein Selbsteintrittsrecht. Natürlich kann Deutschland selber Asylverfahren auch durchführen. Aber genau das kritisiere ich. Wissen Sie, ich war auf Lesbos. Ich war in den Flüchtlingslagern. Ich habe dort Kinder getroffen, die sind 3, 4, 6 Jahre alt. Die haben in ihrem Leben noch keinen Spielplatz gesehen. Die gehen nicht gescheit zur Schule. Menschen, die ohne jede Perspektive über Jahre hinweg dort festsitzen, an den griechischen Außengrenzen. Das kann doch nicht die Perspektive sein. Und wir führen Scheindebatten. Warum reden wir denn nicht darüber, dass wir hier die Menschen ankommen lassen, dass wir die Hürden abbauen für den Arbeitsmarkt, Wohnraum schaffen, psychosoziale Betreuung, Sprachkurse. Das würde doch Probleme lösen. Aber die Illusion zu schaffen, man könnte sich jetzt hier abschotten und die Leute die grüne Grenze dicht machen.
Sie sind die Einzige, die auf Lesbos im Einsatz war. Ich war selber da. Für Frontex.
Ja.
2016, auf dem Höhepunkt der Migrationskrise.
Ja. Ja.
Und, ja.
Was Frau Wiesler
und, ich habe das etwas anders empfunden als
Sie. Naja, bei Frontex ist ein Problem, dass es immer wieder illegale Pushbacks auch zum Beispiel gab. Auch das ist ein Problem, über was wir reden können an den europäischen Ausgrenzen. Wie wollen Sie ganz praktisch Menschen, die nicht sagen, ich möchte umziehen, sondern die auf der Flucht sind vor Krieg, vor Bomben. Wir haben über die Ukraine gesprochen. Da sind übrigens die allermeisten geflüchteten Frauen und Kinder, die aus der Ukraine gekommen sind. Wie wollen Sie denn die Flüchtlinge davon abhalten, dass sie sich in Sicherheit bringen und aus einem Land heraus fliehen? Und ich halte die Dublin-Verordnung deshalb für falsch, weil sie untergräbt die Idee der europäischen Solidarität. Ich bin der Meinung, wir können nicht sagen, Deutschland liegt zufälligerweise in der Mitte Europas. Es gibt überhaupt keinen Weg, wie man hier ohne ein sicheres Drittland zu betreten einreisen kann. Wir erklären uns für nicht zuständig.
Das halte ich für falsch. Frau Wiesler, Sie haben gerade die Zahl gehört, 25% der Menschen erreichen dann tatsächlich Deutschland. Ich habe das eben kurz angedeutet.
Entschuldigen Sie, Herr Lanz, aber das ist doch so nicht richtig. Wir haben 120 Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. 60% davon,
die verlassen. Die sind ja Binnenflüchtlinge.
60% davon verlassen nicht mal ihr Heimat, also nicht mal das Land, das sind Binnenflüchtlinge.
Sag ich ja.
Die größte Anzahl an Geflüchteten kommen ins Nachbarland. Es ist doch nicht so, dass die meisten Geflüchteten auf dieser Welt überhaupt in Europa, geschweige denn in Deutschland ankommen.
Den Kontext habe ich jetzt so nicht hergestellt, sondern ich habe gesagt, derer, die in Europa ankommen, davon zieht es die allermeisten nach Deutschland. Herr Solbin nickt und das ist auch mit Zahlen sehr deutlich belegt. Ich habe eine andere Frage, bevor gleich Herr de Maizière darf. Und dann erklären wir bitte einmal, was dieses neue Grenzregime sozusagen sein soll oder ist. Wenn Sie Landräte, egal welcher politischen Couleur, Grüne, SPD, CDU, CSU, Bürgermeister, die haben wir hier relativ regelmäßig sitzen, die sagen alle unisono das Gleiche. Die sagen alle, wir können das nicht mehr stemmen, schlicht und ergreifend. Gibt es für Sie, und das liegt auch nicht an Geld, weil Geld, das ist auch etwas, was wir gerade lernen, so in unserem marktwirtschaftlich-kapitalistischen System. Das hat lange gut funktioniert, mit Geld immer alles zu regeln. Und wenn die eine Milliarde dann nochmal sein musste, dann okay, meinetwegen, dann hat es die letzte Milliarde vielleicht geregelt. Das lernen wir gerade sehr hart, dass das nicht mehr funktioniert. Geld löst keine Probleme. Sie brauchen Menschen, die Dinge lösen. Sie brauchen Erzieherinnen, sie brauchen Lehrer. Ja, haben die. Also gibt es für Sie eine Grenze, wo man sagen muss, okay, das funktioniert so nicht mehr. Wenn die sagen, sie sind überfordert, egal welche Partei, dann sitzen sie hier und sagen, stimmt nicht oder was sagen wir denen jetzt?
Aber Herr Lanz, ich sage doch nicht, dass es keine Probleme gibt. Natürlich kann es bei Grundrechten keine Obergrenze geben. Grundrechte kann man ja nicht sagen, jetzt ist es erfüllt
also sagen,
oder
es
nicht.
Und
das Asylrecht ist ein Grundrecht. Dann lassen Sie uns das doch bitte konkret diskutieren.
Was sagen Sie denn diesen Landräten und Bürgermeisterinnen, die hier sitzen?
Lassen Sie uns doch konkret diskutieren. Wir haben doch das Problem, dass wir seit Jahrzehnten, und zwar nicht erst seit die Flüchtlingszahlen gestiegen sind, eine Unterfinanzierung der Kommunen haben. Wir haben die kommunale Infrastruktur, ja, die auf dem Zahnfleisch geht. Wir haben zu wenig Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Kommunen. Lassen Sie uns doch darüber diskutieren, wie wir Kapazitäten erweitern. Das ist doch möglich. Natürlich kann man die Kommunen besser ausstatten, wenn man das möchte.
Nee.
Wir haben in diesem Land Millionen leerstehende Wohnungen.
Wir sind in einer Situation,
Landräte fordern schon auch Geld. Ne? Also sie fordern,
ehrlich gesagt,
fordern
selten.
Sie Geld.
Was die sagen ist, wir haben theoretisch auf einer technischen, finanzverwaltungstechnischen Ebene haben wir das Geld. Aber wir können es teilweise gar nicht abrufen, weil wir schlicht die Menschen dafür nicht haben, die die Kitas bauen. Wir haben die Menschen nicht, die die Kitas dann betreiben. Wir haben die Erzieherinnen nicht, die dann dort das Geschäft machen, bei Lehrern, Dieter und so weiter. So kann man das bis zur Immobilienbranche einfach komplett deklinieren.
Herr de Maizière, Problem will ich nicht wegreden, aber dann lassen Sie uns eine Lösung
diskutieren. Wenn man das, was Frau Wiesler hier vorträgt und was in Ihren Programmen steht, bis hin zum Leitantrag in Chemnitz, zu Ende denkt. Heißt das, es gibt ein Recht auf freie Wohnsitzwahl in der ganzen Welt. Und jeder, der sich dagegen wehrt, ist irgendwie inhuman. Die Fluchtursachen bekämpfen ist richtig, aber es hat die letzten 50, 60 Jahre nicht so gut funktioniert. Warum sollte es jetzt funktionieren? Wir können nicht, solange es Wohlstandsgefälle in der Welt gibt, wird es Flüchtlingsbewegungen geben, Migrationsbewegungen, das ist klar. Aber die rechtliche und politische und soziale Lösung kann nicht daran bestehen, dass alle zu uns kommen. Das heißt, sie brauchen Maßnahmen, um das einzugrenzen. Das wird nicht perfekt gehen. Das sollte man besser an den Außengrenzen machen als an den Grenzen bei uns. Aber zu sagen, dann kriegen die Kommunen eben mehr Geld, dann gibt es kein Problem mehr.
Wir hatten die großen Zahlen 15, 16. Wir haben im Jahr 2023 350.000 Asylerstanträge gehabt. Im Jahr 2024 250.000. Das ist deutlich weniger. Im ersten Quartal diesen Jahres haben wir einen Rückgang um 40%. Aber in der Summe ist es einfach zu viel. Und deswegen ist es richtig, Maßnahmen zu überlegen, kluge Maßnahmen. Und da wird das Thema Zurückweisung einen kleinen Beitrag leisten. Da kommen wir gleich noch drauf. Das zu begrenzen und unserer humanitären Verantwortung trotzdem gerecht zu werden. Aber die Idee zu sagen, wir können einfach alle reinlassen. In ihrem Leitantrag in Chemnitz schreiben Sie sogar, wir sind gegen Abschiebungen. Das habe ich entnommen, gegen jede Abschiebung. Ein mehrfacher Mörder, den sind Sie nicht bereit abzuschieben, weil Sie gegen Abschiebung sind. Ich kann es nicht genau verstehen.
Ist das so?
In dem Leitantrag von Chemnitz habe ich das genau so gelesen.
Also jemand, der eine schwere Straftat begangen hat, Herr de Maizière, der sollte natürlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und der sollte auch, ja, also ich halte es für sehr viel sinnvoller, wenn wir Mörder in deutschen Gefängnissen haben, als frei auf Kabuls Straßen. Da gibt es nämlich auch Menschen, denen er was antun kann. Gibt es auch Frauen und Kinder. Ist uns das egal? Wissen Sie, was mich immer stört an der Debatte, lass uns doch die Kriminellen abschieben, ist immer, als würde man die auf den Mond schießen. Aber die sind doch nicht weg. Also erstens können sie auch ganz schnell wieder hier sein, aber vor allem, die gefährden doch auch anderswo Menschen. Ist uns das egal?
Sie bestätigen doch damit, dass Sie gegen jede Form von Abschiebung sind.
Also ich sage Ihnen, ich habe in den letzten Jahren so viele Abgründe des deutschen Asylsystems gesehen. So viele Abgründe. Ich habe vor kurzem jemanden in der Abschiebehaft besucht, in Darmstadt-Eberstadt, Kurde, dem das BAMF bescheinigt hat, es gebe keine systematische Unterdrückung von Kurden in der Türkei, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. Wissen Sie, ich habe einen jungen Mann kennengelernt, jeder deutsche Jugendliche, der 18 wird, freut sich, endlich volljährig. Ein 18-jähriger Afghane, unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, kriegt zu seinem 18. Geburtstag ein Schreiben, reisen Sie aus oder Sie werden abgeschoben. Und wissen Sie, wenn man ernsthaft 18-jährigen Jugendlichen eine Abschiebung antut, ich habe dieses ganze Asylsystem, das ist doch krank. Wir reden gleichzeitig über Fachkräftemangel und die Menschen, die wir hier haben, die wir ausbilden können, die zur Schule gehen können, denen wir hier eine Perspektive bieten können. Warum schieben wir die ab? Wir schieben Krankenpflegerinnen aus dem Nachtschicht, werden abgeschoben. Das ist doch absurd.
Was hat denn das mit Gerechtigkeit zu tun? Ich will nicht kompliziert werden, aber wir haben die Lehrer dafür gar nicht. Das ist eine
Sie bestätigen doch im Grunde.
Ja, also wenn man die Fachkräfte auch noch abschiebt, dann hat man auch. Ja.
Es mag verwaltungsmäßige Einzelfälle und Fehler, und so gibt es immer.
Das sind keine Einzelfälle. Im Prinzip
sagen Sie doch, es dürfen alle rein. Im Prinzip sagen die doch, es dürfen alle rein, es darf keiner abgeschoben werden. Das ist nicht meine Position und wahrscheinlich auch nicht der Mehrheit der Bevölkerung.
Wir müssen an die Fluchtursachen ran.
Ja, klar.
Kein Widerspruch.
Herr Solding, weil der Bundespolizist aus seinem Alltag berichtet, Entschuldigung, Frau Wissler, und dann würde ich gerne Robin Alexander
hören. Das große Problem, das ich mit Frau Wisslers Position habe, und ich glaube, Herr de Maizière auch, dass Sie alle über einen Kamm scheren. Sie werfen die Fachkräfte mit den Intensivstraftätern in einen Topf und sagen, die Bundesrepublik würde die alle abschieben.
Habe ich nicht getan?
Ich erinnere mich an einen Fall. Das war kurz nach der Ausbildung. Da haben wir eine Person festgestellt. Mein Kollege kannte ihn. Algerischer Staatsbürger, lebte seit, glaube ich, 10 Jahren unerlaubt in Deutschland mit einer Duldung, also einer Aussetzung der Abschiebung. Und der hat damals, ich glaube, 14- oder 15-jähriges Mädchen vergewaltigt. Saß dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre ab. Und ich kannte diesen Mann nicht, aber wir haben ihn dann in der Personenkontrolle festgestellt. Und mein Kollege hatte genau diesen Mann vor 5 Jahren verhaftet. Der war jetzt immer noch in Deutschland. Immer noch Intensivstraftäter, der verdiente sein Geld mit Drogenhandel, verurteilter Vergewaltiger. Warum? Und das erklären Sie bitte den Eltern des Kindes. Warum sollte dieser Mensch noch in Deutschland sein?
Aber ich habe doch gerade gesagt, dass Menschen, die eine Gefahr darstellen, aber ist Ihre Position, soll er doch in Algerien vergewaltigen? Also das kann doch nicht ernsthaft Ihre Position sein.
Meine Position ist, dass dieser Mensch in Deutschland nichts zu suchen hat.
Ja, aber wenn er eine Gefahr ist, dann kann man doch nicht einfach sagen, der Mann ist eine Gefahr, wir schieben ihn dahin ab. Und das passiert doch. Das ist doch gerade das Problem, dass Menschen eben vor Verbüßung ihrer Haftstrafe sogar dann auch abgeschoben werden. Und ich meine, Sie sagen doch gerade selber, weil Sie von Ihrem
Frau Wissler, ganz kurz, was sollte mit dem nach Verbüßung der Haft passieren?
Ja, also erstens ist doch das Problem, wenn Herr Solwin selber...
Was passiert mit dem, weil das ist ja die Geschichte. Die Geschichte ist, der hat jemanden vergewaltigt, der sitzt die Strafe ab. Und das Thema von Herrn Solwin und sein Buch ist voll von solchen Geschichten. der läuft dann weiter durch Deutschlands Straßen als Intensivstraftäter.
Die Lösung wäre Abschiebung aus der Haft. Das wäre die Lösung.
Genau. Sie würden sagen, ja, da sollte er dann in Deutschland bleiben?
Kommt
oder?
Er wieder auf anderem Wege.
Also Sie würden ihn nicht abschieben. Ich will das einmal
klar
haben.
Ich finde, es ist eine Ablenkungsdebatte. Es ist doch eine totale Ablenkungsdebatte, aber zu glauben, dass man Probleme dadurch lösen kann.
Okay, ich will es nur einmal verstehen. Sie sagen, der begeht die Tat, der geht in den Knast, der sitzt die Strafe ab. Und dann passiert mit ihm was? Er bleibt, wenn es also nach Ihrer Position ist, bleibt
Thema,
er dann hier?
Wir können gerne über das Thema Sexualstraftaten und Femizide auch sprechen, weil das ein riesiges Thema ist, über was viel zu wenig gesprochen wird. Wir brauchen natürlich verstärkte Bemühungen. Und das geht doch nicht nur um, es gibt jede Menge Sexualstraftäter mit deutscher Staatsbürgerschaft, die können wir gar nicht abschieben. Wir werden sowieso in Deutschland sein.
Nicht Whataboutism. Ich möchte gerne verstehen,
ich sage, wir müssen
der Mann, der dieses Mädchen vergewaltigt, ganz einfach. Frage. Der vergewaltigt dieses Mädchen, der sitzt seine Strafe ab und dann passiert mit ihm nach Ihrer Auffassung was? Wird er dann abgeschoben, weil er den Schutz dieser deutschen Gesellschaft nicht mehr verdient? Oder sagen wir, der hat eine zweite Chance verdient, der darf definitiv hier bleiben? Ich will nur die Position verstehen.
Naja, was ich doch jetzt gerade sage, ist, dass wir im Umgang mit Sexualstraftätern, die auch einen deutschen Pass haben können oder möglicherweise gar nicht abgeschoben werden können, Herr Lanz, weil zum Beispiel ein Rückkehrbeland sie nicht zurücknimmt.
Das ist nicht das
aber
Thema.
Sie sagen, es gibt ein Problem und wir können das abschieben. Und ich sage, wir haben gesellschaftliche Probleme, ja. Und es ist doch auch absurd anzunehmen, dass jetzt die Mehrheit der Vergewaltiger ausländischer Staatsbürger werden. Das ist doch absurd. Lassen Sie uns doch bitte auch darüber reden.
Die unterschiedlichen Positionen sind, glaube ich, klar.
Ich träume mich dagegen zu sagen, das Strafrecht und das Ausländerrecht, das mischen wir zusammen. Und ich finde die ganze Debatte, die wir hier führen, wir reden doch hier primär über Frauen und Kinder, die aus der Ukraine kommen. Wir reden über 3000 Menschen.
Wir sind gerade nicht in der Ukraine.
Naja, damit haben wir heute die Sendung angefangen und die meisten Flüchtlinge
Frauen
in den
aus der Ukraine
Jahren,
vergewaltigen ja keine deutschen Frauen.
Ja,
bitte,
genau,
das ist doch jetzt
aber vielleicht könnten wir mal die Flüchtlingsdebatte nicht über so etwas führen, sondern könnten wir mal über die 3000 Afghanen reden, die in Pakistan festsitzen, die eine feste Zusage haben der deutschen Bundesregierung, weil sie Ortskräfte waren. Da sind Frauen und Kinder dabei. Und das ist doch eine totale Ablenkungsdebatte, über diese Leute nicht zu reden und stattdessen
Wir stellen Grundsatzfragen und Sie kommen mit Einzelfällen. Das ist der Punkt.
So. Also gerade haben Sie über einen Einzelfall gesprochen. Der Mann aus Algerien war
nationale
offensichtlich ein Einzelfall.
Notlage. Wir haben all das lange politisch diskutiert, Herr Alexander. Ist das, was wir jetzt sehen, ist das sozusagen die migrationspolitische Wende? Ist das die 180-Grad-Wende, die angekündigt war? Und was hat es mit diesen zwei Artikeln auf sich? 18 und 72, das sind die beiden Zahlen, um die es geht. Ich habe sie vorhin angeführt, textlich. Ich will es noch einmal kurz erklären, für die, die gerade dazugekommen sind, möglicherweise.
Ich kann es auch erklären, ja.
Genau, Sie sagen, im Grunde geht es darum, Notlage zu machen, ohne Notlage zu sagen.
Also, was ist geschehen? Es gibt eine neue Bundesregierung seit letzten Dienstag. Und letzten Mittwoch hat der neue Innenminister eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, wir machen etwas Neues. Unter anderem hat er an ihren damaligen Chef von der Bundespolizei diesen Brief geschrieben. Da steht drin, hiermit nehme ich die mündliche Weisung vom 13. September 2015 gegenüber dem Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums zurück. Damit ist eine Anweisung gemeint, die Thomas Demesig. Also die Politik an der Grenze hat sich verändert, materiell. Es ist etwas Neues geschehen. Was ist geschehen? An der Grenze werden Menschen zurückgewiesen.
Ich will das auch gar wenn nicht Sie Asyl sagen, das ist der entscheidende Punkt.
Immer nicht möglich war. Ja? So, das ist neu, das passiert auch. Also man kann Reporter an die Grenze schicken, die das beobachten. Und jetzt ist die Frage, was ist das? So, und ich habe mich daran erinnert, was Friedrich Merz gesagt hat, als er Oppositionsführer war. Nach den Morden von Solingen ging Friedrich Merz in die Bundespressekonferenz, also da, wo sich alle Journalisten treffen, und sagte, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben, dann haben wir nach Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht und, wie ich finde, mittlerweile angesichts der Lage eine Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären, in Hinblick auf die Flüchtlinge. O-Ton, Merz als Oppositionsführer. Jetzt ist dieser Merz Kanzler am Dienstag. Am Mittwoch gibt es diesen Erlass. Und am Mittwochabend geht eine Mail raus an die Botschafter aller Nachbarländer um 23.16 Uhr.
Was nicht trivial ist.
Und sagt, kommen Sie bitte am nächsten Tag um 15 Uhr ins Innenministerium. Da wird Ihnen was erklärt. Das war in Berlin ein Feiertag, nämlich der 8. Mai. Dann kommen die und denen wird erklärt, wir machen Zurückweisung. Wir machen das mit einer Mischung aus nationalen Gesetzen und Artikel 72. Dann denken diese Botschafter, hey, Merz hat gesagt, Artikel 72, die machen jetzt die nationale Notlage. Und ich dachte das auch. Und dann wurde mir gesagt, nein, das ist keine nationale Notlage. Wir haben sie nicht erklärt.
Können Sie mal erklären, Herr Alexander, wie es dazu gekommen ist? Sie haben das vermeldet.
Naja, also.
Und wenig später hat es Friedrich Merz dementiert und er hat sie indirekt auch erwähnt. Ich habe das gehört und auch gelesen. Er sagt, es gab da so ein paar Irritationen. Da meinte er genau sie. Er hat ihren Namen nicht genannt.
Ja, das ist nett von ihm. Ja, was geht auch nicht um mich. Dobrindt sagt, wir machen eine neue Flüchtlingspolitik. Er hebt in seiner Pressekonferenz ab auf Artikel 18 Asylgesetz. Aber eine kluge Kollegin fragt ihn, nutzen Sie diesen Artikel 72 dieses europäischen Vertrages, den Merz mit der Notlage verbunden hat? Und Dobrindt sagt, ja. Dann sind da diese Botschafter. Und diesen Botschaftern, das sind ja keine Amateure und die wollen Deutschland auch nichts Böses, wird gesagt, meldet an eure Staaten, wir machen Zurückweisung. Und wir nehmen dafür Artikel 72. Dann sitzt Dobrindt, also der neue Innenminister, bei Frau Illner im Fernsehen und wird gefragt und sagt auch Artikel 72. Also wir machen Artikel 72, aber wir nennen es nicht mehr Notlage.
Ja, warum?
Dass Friedrich Merz den Begriff Notlage eingeführt hat, werden Sie mir zugestehen, weil ich habe es gerade vorgetragen. So, also damals hat Merz gesagt, wir rufen eine Notlage aus. Jetzt hat er nichts ausgerufen. Aber was die Regierung macht, funktioniert auf der rechtlichen Grundlage. Und spätestens, wenn jemand klagt, werden sie das auch sagen müssen vor Gerichten.
Aber darf ich noch mal ganz kurz fragen, warum? Sie dürfen sofort, Herr de Maizière, es ist interessant, das zu verstehen. Warum nennt man das da nicht Notlage? Was ist da mit dem Koalitionspartner passiert?
Lars Klingbeil hat diese Meldung
und Merz dementiert und sagt, es gibt keine Notlage. Herr Alexander falsch verstanden.
Merz hat nicht auf den Marktplatz gestellt und gesagt, wir machen jetzt eine Notlage.
Genau.
So, aber es basiert auf Artikel 72. Und ich und die Botschafter und alle anderen waren der Meinung, das ist das Gleiche, weil er es ja auch so erklärt hatte. Ist aber nicht mehr das Gleiche, weil Lars Klingbeil am Wochenende zwei Landesparteitage hatte.
Schleswig-Holstein.
Und NRW,
genau.
Wo er am Kämpfen war. Und der Deal, den die neue Regierung gemacht hat, ist, Dobrindt darf die CSU-Politik an den Grenzen machen. Die Zurückweisung, die immer Herr Seehofer damals machen wollte und die Frau Merkel ihm nicht gegeben hat. Und die CDU tut so, als wäre es nicht das, damit die SPD über die Parteitage kommt. Das ist im Moment die Lage. Interessant genug.
Also natürlich nicht ganz falsch, was Sie sagen. Darf ich es mal erklären?
Ja.
Es ist ja nicht irgendwie Dobrindt.
Ist nicht ganz falsch, aber jetzt die richtige Version.
Also nein, was heißt richtig? Ich habe damals entschieden, keine Zurückweisung. Aus bestimmten Gründen, die es jetzt vielleicht zu weit führt.
Nee,
auch in einer Lage.
Wie können Sie das
sagen? Dann kommen wir gerne darauf zurück. Jetzt hat nicht Herr Dobrindt irgendetwas entschieden, sondern es ist eine lange Debatte gewesen. Und in der Koalitionsvereinbarung mit den Sozialdemokraten steht drin, dass es Zurückweisung in Abstimmung mit den Nachbarn gibt. Ja, allen war klar.
Abstimmung, ne?
In Abstimmung mit den Nachbarn. Und damit war allen klar, das sind auch Menschen, die Asyl beantragen. Insoweit war das eine neue Entscheidung. Klammer auf, vorher hatte Frau Faeser ebenfalls schon Zurückweisung vorgenommen. Anders als zuvor und war nachher ganz stolz drauf, obwohl sie es am Anfang gar nicht machen wollte. Klammer zu. Wo ist jetzt die Rechtsgrundlage? Nach Artikel 18, Sie haben das gesagt, Absatz 2, steht sogar, ist jemand zurückzuweisen, der aus einem sicheren Drittstaat kommt.
Aus Italien kommt, aus Österreich kommt.
Diese an sich zwingende Rechtsnorm wird überlagert durch europäisches Recht. Danach giltet das nicht mehr, wie man so sagt. Ja? Ist ein bisschen kompliziert, aber so ist das im europäischen Recht. Das ist insoweit auch unstreitig, ehrlich gesagt. Und jetzt kann man aber von dem überwölbenden europäischen Recht dann als Nationalstaat abweichen, wenn man sich auf Artikel 72
wenn man eine Notlage erklärt.
Nein. Im Artikel 72, der ist ganz kurz, steht, dass Nationalstaaten von europäischem Recht dann abweichen können. Jetzt kommt's. Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit.
Richtig.
Das sind starke Worte. Wir werden sehen, was der EuGH daraus macht. Aber das Wort Notlage steht da gar nicht.
Aber es hat Friedrich Merz an die Debatte gebracht.
Ich bin jetzt gerade dabei, mal die Gesetze anzugucken, nicht was Friedrich Merz irgendwann gesagt hat. Und da steht das Wort Notlage nicht drin, sondern Aufrechterhaltung.
Im Ergebnis
Nein, wir haben also mit dem Begriff Notlage und Notstand ist es sehr kompliziert in der deutschen Verfassung.
Das weiß ich, das weiß
deswegen,
ich. Deswegen ist auch ganz interessant. Entschuldigung, wenn wir schon bei
die ganz genauen Details sind,
über Notstand, was auch dieser Tage
ganz heute, etwas anderes.
Hat niemand jemals geredet, nein. Auch nicht Friedrich Merz.
Das erste Dementi war der Notstand.
Da gibt es eine verfassungsrechtliche Definition auch. Über Notstand. Der tritt ein beim äußeren militärischen Angriff. Das ist ein nationaler feststehender Begriff. Im europäischen Recht gibt es den Begriff Notlage nicht. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich als Staat sage, ich muss die öffentliche Ordnung aufrechterhalten wegen so einer Maßnahme, dann ist das eine Art Notlage. Das ist ein journalistischer Begriff, aber kein Rechtsbegriff. Jetzt wird es aber noch schwieriger. Die Definitionskompetenz, was ist das? Liegt beim Nationalstaat. Und jetzt ist diese Bundesregierung zu der Auffassung gekommen, dass man das anwendet und deswegen der 18.2 wieder gilt, also ist zurückzuweisen. Damit es aber nicht zu drastisch wird, ist entschieden worden eine Kann-Regelung und keine vulnerablen Gruppen in der Hoffnung, dass dann der EuGH vielleicht milde gestimmt wird. Denn
zielt auf den EuGH.
Natürlich. Denn der EuGH hatte bisher mehrere Fälle zu entscheiden, ob eine solche Lage nach Artikel 72 vorliegt oder nicht, zum Beispiel an der österreichisch-slowenischen Grenze, und hat es bisher immer abgelehnt. Das heißt, in einem solchen Verfahren muss dann die Bundesregierung begründen, warum das nötig war. Und dann kommen wir zu einer Reihe von Argumenten. Und dass es keine vollständige Grenzschließung mit einer kompletten Zurückweisung war, sondern eine Kann-Regelung, okay, die für Vulnerable etwas aus. So ist sozusagen die Rechtskonstruktion. Und dann gibt es jetzt was noch, bin ich sofort fertig, was die Übergabe an die Polizisten angeht. Da hat auch der neue Innenminister ja gesagt, es gibt Abkommen mit den Staaten, zum Beispiel mit der Schweiz, auch mit Österreich und Frankreich. Mhm. Danach ist in solchen Fällen eine Übergabe an die andere Seite vorgesehen. Und das muss jetzt gesehen werden, ob das funktioniert oder nicht. Letzter Punkt. Wenn man die Grenzen nicht schließt, was verheerend wäre. Dann kann es immer nur Stichproben geben, Einzelkontrollen. Und dann werden die zurückgewiesen, die man erwischt und andere natürlich nicht. Und deswegen gab es ja schon Proteste, nicht so lange Staus, ist die ganze Politik oder Umgang an der innerdeutschen Grenze immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Gütern. Wenn ich die Grenze schließe, habe ich ein relatives Maß an Sicherheit, Klammer auf, es gibt noch eine grüne Grenze, Klammer zu, aber keinen Reiseverkehr und nichts. Wenn ich die Grenze vollständig aufmache, weiß ich nicht, wer kommt. Also macht man, und das kann die Bundespolizei gut, das geht ja auch jeder, der am Bahnhof, am Flughafen ankommt, geht da mit seinem Koffer durch und ab und zu kommt der Zollbeamte und sagt, was haben Sie denn in Ihrem Koffer? Das heißt, es gibt Kontrollen, es gibt Stichproben, dafür gibt es Hinweise, dafür gibt es Indizien. Ein verdunkelter Van wird leichter kontrolliert als ein Auto mit einer Familie mit zwei kleinen Kindern. Das ist so, das kann die Bundespolizei und das ist ein zusätzliches Maß. Eine Lösung ist es nicht.
Dunkelhaarige eher als Blonde, das gehört ja auch dazu. Also natürlich ist das schon so, dass natürlich dann eben in diesen Stichprobenkontrollen natürlich...
Dunkelhaarige, das so,
lass uns mal ganz kurz... Bevor wir wieder philosophisch werden, noch einmal, damit die Leute eine Chance haben, das zu verstehen. Seit 10 Jahren reden wir darüber. Seit 2015. Mhm. Und die Frage war immer, kann jemand, der Asyl sagt, zurückgewiesen werden an der deutschen Grenze? Mhm. Und der Innenminister Demeter hat damals gesagt, nein. Und der Innenminister Seehofer hat gesagt, ich würde gerne, aber Frau Merkel lässt mich nicht. Und die Innenministerin Faeser hat wieder gesagt, nein. Und jetzt ist ein Innenminister da, der sagt, ja. Das ist das, was sich materiell, politisch
verändert hat. Und verändert. Also, und wenn ich die Koalitionsvereinbarung übrigens. Ja?
So.
Mit Zustimmung der Sozialdemokraten.
Es ist aber so, dass man es den Sozialdemokraten nicht besonders laut sagen will. Weil es gab ja eine große Öffentlichkeit.
Deswegen sage ich es hier laut.
Lassen Sie mich doch einfach das mal sagen, die Leute interessiert das.
Ja. Nein, es ist ja beides gleich.
Also während der Koalitionsverhandlungen gab es auch eine Debatte zwischen Frau Esken und Herrn Spahn, was heißt Abstimmung. So, also da ist doch ein, so. Und die Politik ist jetzt, lasst uns die CSU-Politik machen, lasst uns die Zurückweisung machen, lasst es uns aber so dezent kommunizieren, dass dem Klingbeil die SPD nicht den Baum hochgeht. So, das verstehe ich politisch.
Genau.
Das hat nur ein Problem, weil die Leute, die immer gesagt haben, macht doch Zurückweisung, schon zu den Zeiten von Herrn de Maizière, die hatten doch nicht als Vision 300.000 Zurückweisungen.
Nee.
Die hatten gesagt, wenn wir Zurückweisungen machen, spricht sich das rum.
Richtig.
Und dann kommen nicht mehr so viele. Das war das Argument.
Also in aller Welt so. Spricht sich das rum.
Und wenn man jetzt sagt, unter den Flüchtlingen spricht es sich herum, aber die SPD soll es möglichst nicht mitkriegen, sehe ich das als eine schwierige Kommunikationsstrategie. Danke.
Aber das ist doch eine völlig falsche Debatte zu glauben, wenn sich das rumspricht. Ich meine, wenn die Menschen fliehen müssen, weil ihr Leben in Gefahr ist, dann werden sie doch weiterhin fliehen. Also
ich bin so froh, dass Sie einmal zugestanden haben, es einfach den Leuten zu erklären.
Die Bundesregierung kriegt ja nicht. Aber die Migrationsforschung sagt ja, was sind Fluchtgründe?
Und das ist
die ganze
Frage
der Pull-Faktoren, ja, wirklich völlig überschätzt. Die Leute kommen doch nicht, weil sie Sozialleistung haben wollen, sondern weil ihr Leben in Gefahr ist.
Frau Wissler, ich arbeite gerade an einer Reportage zum Thema Migration und ich war am Wochenende, deswegen habe ich die Debatte im fernen Afrika mitgekriegt.
Illegale Migration.
Irreguläre, sonst sagt Frau Wissler gleich wieder, niemand ist illegal.
Ja, ist auch meine Position.
Ja, kann man ja auch haben.
Ist aber
ja
völlig zugestanden. Ich will nur sagen,
ganz kurz einmal den Punkt, ich will nur sagen, was man dann dort mitkriegt. Es ist, wie soll man sagen, in gewisser Weise auch eine Lebenslüge, wenn man einer deutschen Öffentlichkeit immer erklärt, es geht hier ausschließlich um Menschen, die vor Tod und Krieg und Verderben fliehen. Das ist nicht so. Sondern Menschen machen sich unter anderem in Westafrika zum Beispiel auf den Weg, weil sie Bilder sehen und weil sie Häuser sehen, die erfolgreiche Migranten in Europa beispielsweise dort am Strand aufbauen und sagen, okay, das Haus, was der hier baut, mit dem Geld, das er in Europa auch verdient, muss jetzt nicht irgendwie Sozialhilfe oder was auch immer sein. Das hätte ich auch gerne. Das ist dann sein Fluchtgrund, ganz simpel. Das hat nichts mit Bürgerkrieg oder sonst was zu tun.
Diktaturen ist ein wichtiges Thema auch gerade.
Senegal ist keine Diktatur. In Senegal gab es gerade eine Wahl, das ist keine Diktatur.
Aber Sie haben doch, ich will auch gar nicht widersprechen. Ich sage doch, also natürlich ist es so, dass wir ein großes Wohlstand, also wenn wir eine so weltweite globale Ungerechtigkeit haben. Ich sage Ihnen jetzt, die Kürzungen, die Trump gemacht hat mit USAID, die Kürzungen auch die Bundesregierung gemacht hat, aber vor allem die USA, das wird so krasse Fluchtbewegungen nach sich ziehen, die Menschen verhungern. Also es gibt Länder in Afrika, wo jetzt einfach die komplette Unterstützung weg ist.
Frau Wissler, Sie haben auf jeden Fall viele Punkte, aber mir geht es darum, ich würde nur den Grenzschützer gerne einmal hören an dem Punkt. Und mir geht es nur darum zu sagen, und das sollten Leute auch hören, das ist so holzschnittartig, pauschal, einfach falsch.
Also
man muss jedes einzelne Land sich angucken, man muss sich einzelne Städte angucken, muss sich einzelne Regionen angucken, muss sich einzelne Menschen angucken. Und dann hat man eine Antwort und eine Idee darauf,
warum das passiert.
Also, bitte, Sie dürfen.
Ich würde das, was Herr Lanz gerade gesagt hat, gerne einmal mit Lebenswirklichkeit füllen aus dem bundespolizeilichen Alltag. Ich war 2021, das war mein letzter Einsatz mit Frontex bis dato, da war ich auf dem Balkan an der serbisch-bulgarischen Grenze. Wir haben in dieser Zeit Hunderte, das war 2021, 2020 haben sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen. Das heißt, Hunderttausende junge Männer flohen vor dem eskalierenden Krieg in Afghanistan. Und wir haben an unserem Grenzabschnitt, das ist, was Sie da sehen, das ist ein Foto, das ich geschossen habe. Das habe ich selbst gemacht in der Nachtschicht. Das waren unsere Nachtschichten. Pausenlos. Pausenlos. Ohne Pause. Hunderte, Tausende. Jede Nachtschicht. Die Tagschichten sahen genauso aus. Das waren alles junge Männer im Alter von 13 bis 30. Und ich bin mal in die Gesprächsaufklärung gegangen und es gab einige wenige, die waren der englischen Sprache rudimentär mächtig. Und ich habe gefragt, was bringt euch hier hin? Warum zur Hölle seid ihr hier? Und das ist ein Moment, den ich auch in meinem Buch beschrieben habe, den ich niemals vergessen werde. Mir wurde ein Handy entgegengehalten, wo ein offensichtlich junger Afghane zu sehen war mit einem Mercedes, der dahinter stand. Ich glaube sogar Hamburger Kennzeichen, irgendwo auf der Straße geknipst. Und dann fragte ich, wer oder was ist das? Und dann sagte er, ja, das ist mein Kumpel, der lebt in Deutschland und das ist sein Auto. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Und währenddessen, die Männer, die um uns herum standen, die sahen das und die holten jetzt auch ihre Handys raus. zeigte mir irgendein Foto von einem Afghanen irgendwo auf einem Stadtfest, wo ein Mädchen neben ihm stand und ihm einen Kuss auf die Wange gab. Und er sagte, ich so, wer ist das denn? Er sagte, das ist seine Freundin. Und diese jungen Männer, weil sie davon sprachen, das sind alles Menschen, die vor Tod und Verfolgung fliehen.
Von Afghanistan.
Afghanistan. Ja. Das sind junge Männer, die sind in Deutschland, die schicken über Instagram oder was weiß ich, über irgendwelche Plattformen diese Fotos in die Welt, multiplizieren sich 100.000-fach. Und diese jungen Männer kommen mit diesem Bild nach Europa und Deutschland, dass es hier sehr einfach ist, einen Mittelklassewagen zu fahren, dass man hier sehr leicht eine Lebenspartnerin findet und wahrscheinlich noch irgendwie eine Unterkunft, die ja, 80 Quadratmeter aufwärts für eine Person. Das habe ich selbst erlebt, das habe ich gesehen. Ich konnte das nicht glauben. Und diese Menschen haben wir an dieser Grenze, wir konnten sie ja nicht aufhalten, wir haben sie zu Hunderten, zu Tausenden weiterziehen lassen. Die sind nach Belgrad gegangen.
Welcher Grenze und jetzt war das?
Das war an der serbisch-bulgarischen Grenze. Mhm. Frontex hat 2021 auch in Nicht-EU-Ländern.
Das ist aber Anreise in EU.
Aus der EU wieder, aus Bulgarien nach Serbien, von Serbien wieder in die EU.
Ja, da müsste man sie zurückweisen. Man, ist auch rechtlich dann ja, übrigens
nicht
möglich.
Praktisch nicht machbar. Es waren Tausende. Und sie haben alle gesagt, sie wollen nach Deutschland.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Menschen im Mittelmeer sterben, wie gefährlich die Flucht ist. Ich war doch auch in vielen Flüchtlingsunterkünften und ich war auch in vielen Flüchtlingsunterkünften an der europäischen
Außengrenze. Ja, aber Sie gehen ja gar nicht auf das ein, was ich gerade gesagt habe. Sie kommen jetzt wieder mit irgendeiner anderen Fluchtgeschichte, die kann es auch geben.
Nein, mir hat noch nie jemand gesagt, es geht mir um ein Auto oder es geht mir um, die Menschen machen sich doch auf eine Flucht, wo sie ihr Leben gefährden. Es ist ja nicht so, dass es heute total einfach wäre, nach Europa zu kommen. Im Gegenteil. Also das Mittelmeer wird zum größten Massengrab. Und das ist doch, also die Menschen geben doch, also das ist genau. Noch ein solches Risiko ein.
Wir haben eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung von
der Migration. Wären Sie denn einverstanden, wenn wir die Schlepper bekämpfen, die diese Menschen transportieren und damit viel Geld verdienen und der Lebensgefahr aussetzen? Wären Sie dafür oder nicht?
Ja, wir brauchen eine zivile Seenotrettung. Natürlich brauchen wir das. Erinnern Sie sich damals?
Also,
ja, eine Seenotrettung, das gab es mal.
Damit sind die Schlepper ja nicht erledigt.
Gibt es doch.
Ja, wir brauchen eine zivile Seenotrettung und wir brauchen legale Fluchtwege. Ja. Die beste Möglichkeit, Schlepper zu bekämpfen. Okay. Und natürlich, die Schlepper sind, natürlich machen die ein Geschäft und zocken die Leute ab.
Ja, was machen Sie mit denen?
Wir brauchen legale Fluchtwege.
Ich wäre dafür, die Boote zu zerstören. Ich wäre dafür, das Vermögen, an das Vermögen ranzukommen und nicht in Geschäfte zu
Das ist doch richtig.
Verschaffen.
Also ich habe doch so. Nur das Herr Minister, wir brauchen doch legale Fluchtrouten, weil es wird doch immer Schlepper geben, solange es keine Möglichkeit. Können Sie das Mittelmeer nicht abriegeln?
Ich würde nur gerne Robin Alexander an dem Punkt fragen, weil wir uns ja zumindest, glaube ich, an einem Punkt einig sind. Das, was da passiert. Ein Milliardenbusiness auf der Seite von Schleppern, Tausende und Zehntausende Tote, Frauen, die es vielleicht verdient hätten, irgendwo ein neues Leben anzufangen, aber niemals in die Verlegenheit kommen werden, es zu versuchen, weil sie gar keine Chance haben, hier reinzukommen. Das heißt, irreguläre Migration müssen wir irgendwie dringend stoppen und beenden. Das, was Dobrindt jetzt macht, das, was Europa jetzt macht, hat das Zeug zu einer echten Wende im Sinne von, das hört auf? Und dafür schaffen wir möglicherweise andere Wege für die, die es verdient haben. Die nachweisen, dass sie ernsthaft was wollen, die sich dann auch vernünftig verhalten. Hat das Zeug dazu? Das also ist doch die Frage, um die es geht.
Die Position, man schiebt einfach alle an der Grenze zurück, die ist ehrlich gesagt genauso wenig ein satisfaktionsfähiger Wortbeitrag wie das, was Frau Wissler gesagt hat, alle sollen kommen.
Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass alle kommen sollen. Ich habe über die Bekämpfung von Fluchtursachen
gesprochen. Es konnte der Eindruck entstehen. Weiter.
So, und deshalb wäre es ungerecht zu sagen, dass die neue Bundesregierung und Dobrindt das vorhaben. Die sagen nur anders als Herr de Maizière und seine Nachfolger, die Zurückweisung an unserer Grenze ist ein Element. Das ist das Neue. Und das ist interessant genug, weil was haben wir darüber in diesem Land gestritten?
Genau.
Und das Interessante wird jetzt, am Donnerstag werden Zahlen vorgestellt. Am Donnerstag werden erst einmal Zahlen sein, wie viele Leute sind zurückgewiesen worden. Und dann werden Leute klagen. Das ist auch ihr Recht. Und wie Herr de Maizière ja erklärt hat, geht es zum Europäischen Gerichtshof. Und da muss ja die Bundesregierung, wie Herr de Maizière auch erklärt hat, mit der Rechtsposition auftreten, bei uns ist die öffentliche Ordnung gestört.
Bin ich mal gespannt, wie das argumentiert wird.
Und das finde ich auch interessant, ob zum Beispiel die sozialdemokratische Justizministerin auch zu dieser Position genau. findet. So, also da, so. Das wird alles noch sehr interessant, aber dass okay. in der letzten Woche etwas Neues geschehen ist, obwohl manches sich heute vielleicht anhörte wie die letzten 10 Jahre, das fände ich wäre okay. gut zu lernen.
Also, wird uns doch häufig beschäftigt, Herr Demisier. Ich habe nur eine allerletzte mit der Bitte um ganz kurze Antwortfrage, aber ist mir wichtig. Sie heute, Bundesinnenminister, würden Sie das noch einmal so mittragen? Würden Sie noch einmal so mittragen, wie 2015, 2016 die Grenzen nicht zu schließen?
Ich habe es ja selber entschieden.
Ja.
Ja. Da war eine ganz andere Situation. Und so wie ich hoffe und erwarte und manchmal erwartet hätte, dass meine Entscheidung von 2015 mehr respektiert worden wäre, zum Beispiel von der CSU, respektiere ich jetzt die Entscheidung der neuen Regierung.
Also,
wo die Zahlen gutes, viel niedriger sind.
Ja. Gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Es wird nicht Futur 2 das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber streiten. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Ich empfehle sehr das Buch von Herrn Solwin. Man lernt da viel. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.